Ja, der Predigtext heute stammt aus dem Lukas-Evangelium, dem zweiten Kapitel. Sieh doch, damals lebte in Jerusalem ein Mann, der Simeon heißt. Er hielt Gottes Gebote und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Retter, den Gott seinem Volk Israel schickt. Der Heilige Geist leitet ihn. Und durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern das Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für das Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm. Er lobte Gott und sagte, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Völker sollen sie sehen, ein Licht, das für die Heiden leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria, sieh doch, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem sich viele widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt. Drei Gedanken möchte ich euch zu diesem Text mitbringen. Der erste Gedanke ist, keine Extrawurst. Ich meine, wenn man wichtig ist, also ich meine so richtig wichtig, dann ist es doch auch angemessen, wenn man so ein paar kleine Privilegien hat. Ich meine, das gehört doch eigentlich im Leben dazu. Dass, wenn man sich erstmal so ein bisschen hochgearbeitet, wenn man wer ist, dass das dann einfach ein bisschen anders funktioniert. Und auf der anderen Seite ist es aber, wenn man selber diese Privilegien nicht hat, dann stößt einem das sauer auf, dann findet man das sofort ungerecht. Ich weiß doch, ein Kumpel von mir, der hat bei einer Firma eine Lehre gemacht, die einem einzigen Mann gehörte. Also es war keine Aktiengesellschaft, keine irgendwelche verstreuten Besitzsachen, sondern das war eine Firma mit fast 2000 Angestellten und die gehörte einem einzigen Mann ganz allein. Und in diesem Verwaltungsgebäude, was 4 Stock hoch war, gab es einen Fahrstuhl und den durften alle Auszubildenden nicht benutzen, weil die sollten mal die Treppen hochlaufen. Und später mal, wenn sie gut genug waren und übernommen wurden, dann durften sie auch. Aber morgens, wenn der Chef kam, und das war immer ein bisschen später als alle anderen, dann war es besser, wenn man dem nicht im Fahrstuhl begegnete, sondern sich erstmal vom Fahrstuhl fernhielt, weil er mochte das gar nicht, da mit seinen einfachen Angestellten gemeinsam im Fahrstuhl zu fahren. Aber es gab halt nur diesen einen Fahrstuhl. Es war also immer eine Frage, nehme ich den Fahrstuhl oder laufe ich doch lieber, weil ich könnte ihm ja begegnen. Ja gut, okay. Damals haben wir uns aufgeregt, dass es da so Privilegien gibt und dass es ja echt voll Asso ist oder so. Aber wie ist das, wenn wir selber mal irgendwann wichtig sind? Dann ist es doch nett, wenn man irgendwie da so, einfach so ein bisschen besser hat. Und wenn wir uns in der Gesellschaft umgucken, glaube ich, ist es so, dass es das überall gibt. Und überall ist es so, dass wir, wenn es uns nicht betrifft, dass wir es dann ungerecht finden. Aber wenn es für uns ist, dann denken wir, klar, ist so, ne? Aber ich meine, ich habe es mir auch verdient. Und diese Tendenz findet sich überall. Die findet sich im Staat irgendwie. Die findet sich natürlich in der Wirtschaft. Aber ich glaube, sie findet sich auch genauso in der Religion. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich bei dem jetzigen Papst cool, dass der anscheinend nicht in seinem Spezialzimmer sein Spezialessen isst, sondern dass er da ganz normal in dieser öffentlichen Papstkantine, da im Kuratorium oder wie das da heißt, isst. Das Essen wird bestimmt auch besser sein wie Mensa. Davon gehe ich aus. Aber trotzdem, es ist, finde ich, ein deutliches Signal, dass er nicht Spezial-Extra-Essen für sich kriegt. Das ist ein cooles Signal und ich finde, so sollte das eigentlich auch unter Christen sein. Warum sollte das so sein? Ich finde, ein deutlicher Hinweis darauf ist das Leben Jesu. Es wird ganz deutlich hier gesagt, dass Maria und Josef zum Tempel auf dem Weg waren, weil sie all die Gesetze und Verpflichtungen erfüllen wollten, die für Kinder so gelten. Und die galten für alle Kinder, für alle Erstgeborenen und dementsprechend galten sie auch für Jesus. Und sie sind zum Tempel gezogen und haben da dieses Opfer gemacht und haben das so gemacht, wie es sich gehört. Und in dem Text, den wir ganz am Anfang gelesen haben mit der Taufe Jesu, ist das Gleiche. Da fordert Gott die Menschen auf, sich zu ihm zu wenden und das auszudrücken durch die Taufe des Johannes. Und Jesus geht hin und lässt sich taufen. Und Johannes sagt, ja, meine Güte, was soll das? Ne? Ich meine, du als Gottes Sohn brauchst das eigentlich nicht. Aber Jesus sagt, nee, lass mal gut sein, lass mich von dir taufen. Es soll deutlich sein, das gilt für alle. Und das ist meiner Meinung nach eine Sache, die sich durch das Evangelium hindurchzieht. Und das liegt meiner Meinung nach an zwei Gründen. Der eine Grund ist der, die Gebote Gottes sind sinnvoll. Ich meine, man kann sich über das Gebot, du sollst den Aufzug nicht benutzen, besonders nicht, wenn dein Chef da ist, kann man sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Gebote Gottes gut sind und gut gemeint sind und uns wirklich zum Leben helfen, dann würde das ja bedeuten, dass das Missachten dieser Gebote uns ja nicht zum Leben hilft, sondern uns schädigt. Warum sollte man sich ein Privileg erstreiten für etwas, was einen schädigt? Hey, wow, ich habe ein neues Privileg, ich schädige mich. Ich meine, in gewisser Hinsicht tun wir das, ne? Wir die privilegierten Menschen sind, wir schädigen uns mit unseren Privilegien, indem wir so übergewichtig sind. Manche, also ich zum Beispiel. Okay, aber das ist der erste Grund, warum die Gebote Gottes für alle gelten, weil sie ja etwas Gutes sind. Und das zweite ist, was in den Evangelien, was in dem Neuen Testament an verschiedenen Stellen auch deutlich gemacht wird, dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen den Menschen geben soll. Es soll keinen Unterschied geben zwischen Männern und Frauen, zwischen Reichen und Armen, zwischen Gebildeten und Ungebildeten. Da soll es keine Privilegien geben, sondern all diese Menschen sind vor Gott letzten Endes gleich. Und Jesus ist für sie alle gestorben und Gott ist der Vater all dieser Menschen. Und deswegen macht es keinen Sinn, in irgendeiner Form irgendein Privileg zu etablieren. Und das ist, finde ich, eigentlich eine Sache, die ich total super finde. Dass es keine Extrawurst für irgendjemanden geben soll, sondern dass dieses Gerenne, um wichtiger zu sein, um größer zu sein, um irgendwie was Besseres zu haben, dass das vor Gott aufhört, sondern dass wir vor Gott alle gleich sind. Deswegen mein erster Gedanke zu diesem Text, keine Extrawurst. Mein zweiter Gedanke, und der wird jetzt echt kribbelig, da hoffe ich, dass ich den richtig hinkriege, ohne dass es da ganz schlimme Nebeneffekte gibt. Geleitet vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, warum ihr in den Gottesdienst gekommen seid. Ihr habt euch ja gegenseitig ausgetauscht. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch ist aufgrund des Drängens des Heiligen Geistes in den Gottesdienst gekommen, dann könnte es unter Umständen Diskussionen geben. Die einen würden sagen, was für eine alberne Frage. Die anderen würden sagen, ja doch wohl alle. Keine Ahnung. Es gibt im Neuen Testament gibt es einen ganz besonderen Blick auf die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist uns in unserem Leben führen und leiten kann und zu uns redet. Im Alten Testament ist stärker die Tradition verankert, dass entweder Gott redet oder dass das durch Engel geschieht. Und Engel sind ja eigentlich keine dickbäuchigen kleinen Kinder mit Posaunen und Flügeln auf dem Rücken, sondern Engel sind eigentlich Boten Gottes. Das heißt also, Gott spricht durch Boten, was in der damaligen Vorstellung vollkommen angemessen war für einen König und schon gar für den König der Welt, dass er nicht selber überall vorbeikommt, sondern dass er Boten entsendet. Aber im Neuen Testament, speziell bei Lukas, finden wir diesen Blick, dass der Heilige Geist in uns drin ist und der Heilige Geist uns leitet. Und genau das wird exemplarisch jetzt zum Beispiel am Simeon deutlich. Es gab sicherlich eine ganze Menge fromme Leute in Jerusalem. Da bin ich mir ganz sicher. Ich meine, so ein Ort wie Jerusalem zieht die ja an. Bis auf den heutigen Tag zieht der ja so fromme Menschen an. Ob das gut für Jerusalem ist, weiß ich nicht, aber es ist wie so ein Magnet. Und ich bin mir auch sicher, dass zur damaligen Zeit es eine ganze Menge Leute gab, die auf den Messias gewartet haben. Das war in der Zeit Jesu, war das ein aktuelles Thema, über das alle gesprochen haben. Über dieses Thema, wann kommt der Messias und wie kommt er endlich und was müssen wir tun, dass er endlich kommt. Von daher war Simeon keine herausragende Figur. Er war ein frommer Mann, es gab viele andere fromme Menschen. Er wartete auf den Messias, Massen von anderen Leuten warteten auch auf den Messias. Und ich bin mir auch sicher, dass der Tempel nicht die Woche über leer war, sondern dass jeden Tag viele Leute in den Tempel kamen. Und unter diesen vielen Leuten waren sicherlich auch viele fromme Leute und viele fromme Leute, die auch auf den Messias warteten. Und trotzdem ist an dem Simeon etwas Besonderes. Es heißt, er wurde von dem Heiligen Geist geleitet. Der Heilige Geist hatte zu ihm gesagt, du wirst den Messias noch mit eigenen Augen sehen. Und der Heilige Geist, so heißt es, drängt ihn, in den Tempel hineinzugehen, um dort nach dem Messias zu gucken. Das heißt, der Simeon erlebt, dass der Heilige Geist ihn leitet. Und das ist ein ganz wesentliches Element des Neuen Testamentes, dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns leitet und zu uns spricht. Und jetzt ist natürlich automatisch die Frage, wie macht er das? Und das ist echt schwierig. Und da habe ich überlegt, wie kann man das erklären? Und das Einzige, was mir eingefallen ist, als sinnvoller Vergleich ist Fahrradfahren. Also stell dir mal vor, du willst jemandem theoretisch erklären, wie Fahrradfahren funktioniert. Ich meine, im Prinzip ist es irgendwie ja eigentlich ganz leicht. Man darf nicht nach links fallen und man darf nicht nach rechts fallen, sondern man muss ordentlich treten. Also eigentlich gar nicht so schwer. Aber trotzdem setz dich mal auf so ein Fahrrad und du fällst ja sofort nach links und nach rechts. Du musst ja irgendwie in die Gänge kommen. Und wenn du dann fährst, dann wird es irgendwie leichter. Aber trotzdem musst du die ganze Zeit drauf achten. Andererseits aber Leute, die schon öfter mal Fahrradfahren gewesen sind, die, oh super, vielen Dank. Die denken vielleicht nicht jede Sekunde nach, oh, jetzt sollte ich nicht nach links fallen, oh, jetzt sollte ich nicht nach rechts fahren, sondern die würden sagen, naja, das Fahrradfahren hast du einmal gelernt, dann geht das so von alleine. Das heißt also, alle Menschen, die noch kein Fahrrad fahren können, für die ist es schwierig, sich das vorzustellen, dass das gar nicht so schwer ist. Aber wenn du erstmal Fahrrad fährst, dann denkst du, ja, Mensch, ist ja super, ich komme ja richtig gut vorwärts. Auf der anderen Seite ist es so, dass Fahrradfahren unter Umständen auch Nebenwirkungen hat, die man vielleicht gar nicht so will. Also als Fahrradfahrender schon, aber als Eltern nicht. Ich weiß doch, wie meine Kinder vom Dreirad umgestiegen sind aufs Fahrrad. Da ist mir ganz anders geworden, weil so ein Dreirad, da kannst du als Eltern noch hinterherlaufen. Aber so ein Fahrrad hat ja eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Geschwindigkeit. Ne? Bei so einem Fahrrad wird dir klar, das Leben von Kindern ist echt gefährlich. Deswegen kriegen ja heutzutage auch alle Helme auf. Ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das geschafft haben. Ich habe nie einen Helm aufgehabt, aber ich durfte auch erst mit 8 Jahren Fahrrad fahren lernen, weil meine Eltern sehr ängstlich waren. Das war ziemlich peinlich, weil ich war der Letzte. Aber das gehört nicht hin. Das Problem ist also, Fahrradfahren theoretisch zu erklären, ist schwierig, sondern man muss sich drauf einlassen. Aber wenn man sich drauf einlässt, kann es sein, dass es auch eine Dynamik entwickelt, dass es einem schneller wird, als man vielleicht denkt. Und so würde ich ein bisschen das beschreiben, wie das ist, mit auf das Reden des Heiligen Geistes hören. Es ist nicht eine Psychose. Das ist die eine Seite, in die man runterfallen kann, indem man dauernd denkt, ich habe da jetzt so einen Impuls, so eine Idee, das muss der Heilige Geist sein, das mache ich jetzt. Da wäre ich auf die eine Seite runtergefallen. Auf die andere Seite wäre irgendwie so zu überlegen, ja, der Heilige Geist redet, das müsste schon eine deutliche Stimme sein, sie müsste von allen Ecken kommen, da müssen 4 Leute kommen und die müssen sagen, du Ralf, hat gerade der Heilige Geist zu dir geredet? Und dann kann ich mir vorstellen, ja, das war vielleicht ein Impuls von Gott oder so. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu dicke aufgetragen. Irgendwo dazwischen liegt, glaube ich, das Reden des Heiligen Geistes. Und ähnlich wie beim Fahrradfahren, glaube ich, muss man sich darauf einlassen und muss den Mut haben. Aber ich glaube, man sollte auch nicht erwarten, dass wenn man sich auf das Reden des Heiligen Geistes einlässt, dass das immer nur eine Dynamik hat, die wir selber unter Kontrolle haben. Bei dem Simeon ist es jetzt vielleicht so, dass er vielleicht gar nicht in den Tempel wollte. Der hatte vielleicht was vor, keine Ahnung, weiß nicht, aber er ist halt gegangen. Aber zumindest muss er einer jungen Frau was erzählen, was vielleicht gar nicht so schön ist. Das ist zumindest eine Dynamik, wo ich sagen würde, ja, so ein Kind segnen und den Eltern sagen, hey, ihr habt ein tolles Kind, das ist ja eine super Sache, das macht man ja gerne. Aber dann den Satz, den er dann noch bringt, der, finde ich, ist dann schon wieder relativ schwierig. An verschiedenen Stellen im Neuen Testament kommt das vor, dass der Heilige Geist Menschen leitet. Paulus berichtet davon, dass der Heilige Geist ihm verwehrt, in diese Richtung zu gehen, und dann gehen sie in eine andere Richtung. Ich glaube, wir müssen lernen und darauf achten, dass der Heilige Geist, wenn er denn wirklich in uns wohnt, wenn wir das glauben und davon ausgehen, dass wir dafür offen sind, auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören und zu antworten. Und das ist, glaube ich, eine ganz empfindliche Balance, genauso wie man ja auch ganz schnell vom Fahrrad fällt, wenn man ein bisschen zu weit kippt. Geleitet vom Heiligen Geist. Der Simeon wird dadurch was Besonderes, weil er dieses Drängen des Heiligen Geistes wahrnimmt. Und deswegen kommt er in den Tempel und sieht Jesus und seine Eltern. Wäre er nach seinem eigenen Tagesablauf gegangen, vielleicht hätte er ihn auch gesehen, vielleicht hätte er ihn verpasst. Vielleicht hätte er ihn verpasst und hätte sich gewundert, dass er es doch nicht sieht. Mein letzter Gedanke, vorbereitet. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Erklärer und Leiter für den Simeon, sondern wir sehen auch, dass der Heilige Geist durch den Simeon zu Maria spricht. Und Simeon, der Maria etwas andeuten kann, was sie vielleicht so noch gar nicht gesehen hat. Nämlich, als er sagt, und für dich, Maria, wird es sein, als ob dir das Schwert durch die Seele fährt. Maria geht also nicht unvorbereitet in dieses Leben mit Jesus hinein. Und ob sie viel damit anfangen konnte und sich schon vorstellen konnte, was das jemals bedeuten würde, weiß ich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ihr in der akuten Situation vielleicht geholfen hat, das anzunehmen, was da am Kreuz geschieht. Dass sie sich vielleicht in dieser Situation damit trösten konnte, das ist kein Unfall, sondern das ist etwas, was geschehen sollte und was bei Jesus dazugehörte. Dadurch, dass Simeon sich auf den Weg gemacht hat, hat er nicht nur es geschafft, den Messias Jesus zu sehen, sondern dadurch, dass Simeon auf den Heiligen Geist gehört hat und gegangen ist, hat er Maria auch geholfen, für einen späteren Zeitpunkt ein Wissen zu haben, was ihr hilft, das Ganze zu verarbeiten. Maria musste nicht vollkommen unvorbereitet in dieses Erlebnis hineinstolpern, dass Jesus gefangen genommen wird und dass Jesus sterben wird. Sicherlich war das für sie auch so ein Schock, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für sie eine Hilfe war. Und da wird eine weitere Aufgabe des Heiligen Geistes deutlich, den Jesus erwähnt, dass der Heilige Geist für uns so etwas wie ein Seelsorger, ein Berater, ein Helfer ist. Und in Situationen, wo wir nicht weiter wissen, in Situationen, wo wir vielleicht am Ende auch unseres eigenen Wissens sind und unseres eigenen Könnens, ist, glaube ich, der Heilige Geist der Teil der Dreieinigkeit Gottes, an den wir uns wenden können und den wir bitten können, Heiliger Geist, bitte komm mit deiner Kraft und deiner Weisheit und hilf mir, denn ich bin mit meinen eigenen Möglichkeiten am Ende. Der Sebastian wird jetzt gleich ein Gitarrenstück spielen, so ein ruhiges, meditatives irgendwie so, glaube ich, ne? Ja, so. Und ich möchte euch einladen, dass ihr einfach mal so ganz in Ruhe eure Seele baumeln lasst und vielleicht auf dem Rückblick des Jahres, vielleicht denkt ihr auch schon nach vorne, was in der Zukunft kommen wird, weil wenn zwischen den Jahren vorbei ist, dann geht ja wieder alles volle Kanne los. Vielleicht gibt es Dinge, wo ihr spürt, da war ich eigentlich am Ende meiner Kraft oder am Ende meiner Weisheit. Dann möchte ich euch einladen, dass ihr, wenn ihr Lust habt, in der Stille einfach so ein Gebet sprecht und sagt, Heiliger Geist, bitte komm in mein Leben und hilf meiner Schwäche oder hilf meinem Nichtwissen oder meinem Nichtkönnen. Aber ihr könnt auch ganz einfach nur der schönen Musik lauschen.